Ich würde ja sagen, dass das Modell Österreich, sage ich einmal, oder der Sozialstaat oder unser Institutionensystem in der Einkommenswelt relativ viel Gerechtigkeit schafft und dass wir in der Vermögenswelt enorme Unterschiede haben. Neben dem Sozialstaat die größte zivilisatorische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, nämlich die Demokratie, ist damit in Frage gestellt durch ein anderes System, das man früher als Oligarchie bezeichnet hat, also die Herrschaft der Reichen. Jeder Liberale, jede Liberale muss für eine Erbschaftssteuer sein von den Grundprinzipien. Viele Liberale wissen es nur noch nicht. Alle Christlich-Sozialen werden für eine Erbschaftssteuer sein, alle Sozialdemokraten, alle Grünen. Also grundsätzlich die Mehrheit angelegt sozusagen in dieser Frage.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Als Autofahrer und Autofahrerin hat man es nicht leicht in diesen Tagen. Wer zur Zapfsäule rollt, macht das wohl häufig in der bösen Vorahnung, dass die Preise wieder mal im Zuge des Iran-Kriegs gestiegen sind. Heute am Vormittag, wir zeichnen diese Folge am 18. März 2026 auf, hat der Ministerrat unter anderem beschlossen, darauf mit einer Senkung der Mineralölsteuer zu reagieren. Dennoch entlud sich zuletzt der Zorn des Boulevards unter anderem über unserem heutigen Gast, der sich angeblich an den preisbedingten steuerlichen Mehreinnahmen ein stattliches Körbergeld verdiene. Herzlich willkommen, Finanzminister Markus Matterbauer.
Danke für die Einladung.
Wir wollen heute allerdings nicht über die Tankfrage diskutieren, sondern den Blick weiten auf unser Thema hier im Podcast der Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie. Unser Schwerpunktthema in dieser Staffel lautet ja sozialer Friede und Gerechtigkeit. Dem wollen wir heute gemeinsam mit Finanzminister Matterbauer nachgehen. Mein Name ist Henning Kling und ich sitze hier in unserem kleinen Podcast-Studio gemeinsam mit dem Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs, Markus Schlagnitweit.
Herzlich willkommen, Herr Minister, auch von meiner Seite. Beginnen wir gleich einmal mit einer sehr grundsätzlichen Frage. Was bedeutet für Sie soziale Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeitskonzepte sind hier für Sie entscheidend? Geht es um Verteilungs-, um Chancen-, um Leistungsgerechtigkeit oder was sind für Sie die Leitprinzipien in dieser Frage?
Also ich würde glauben, es geht vor allem um zwei Dinge. Zunächst, dass die breite Masse der Bevölkerung ein gutes Leben haben kann. Damit meine ich also das, was man oft als Mittelschicht, aber ich würde sagen, das reicht vom ersten Dezil bis ins neunte Dezil hinauf, zumindest in der Einkommensverteilung, dass die einen guten Lebensstandard haben. Und das kann jetzt materielle Fragen betreffen, wie das Einkommen oder welche Konsummöglichkeiten kann man haben. Das bedeutet aber auch, wie sind die Umweltbedingungen, kann ich in einer Natur leben, in der ich mich erholen kann und die intakt ist? Wie ist der Gesundheitszustand? Was ist die Lebenserwartung? Also Dinge, die nicht unbedingt sozusagen in Euro zu bemessen sind. Ich glaube, das ist eine Dimension, ein gutes Leben, einen guten Lebensstandard für die breite Masse der Bevölkerung. Und die zweite Dimension, die muss sich stärker den Rändern sozusagen widmen. Also die Frage, gibt es in einer Gesellschaft manifeste Armut? Ich meine also nicht Armutsgefährdung, weil die wieder was Relatives ist, sondern manifeste Armut. Also man kann sich nicht jeden Tag ein warmes Mittagessen leisten oder mehr als zwei Paar Schuhe, so wie es in den Definitionen in den internationalen abgebildet ist. Auf der einen Seite, also da reden wir von 3% Haushalte etwa und auf der anderen Seite Überreichtum, also die Welt der Milliardärinnen, der Multimillionärinnen. Und wie ist da die Relation sozusagen? Das ist für mich ein zweiter zentraler Gerechtigkeitsaspekt. Und damit ist auch schon abgebildet, dass es in einer weiteren Dimension, wenn ich jetzt nur aufs Materielle, auf die Euro sozusagen schaue, sich die Frage darstellen lässt, nämlich die Einkommenswelt. Man lebt von Erwerbseinkommen und daraus resultieren gewisse ökonomische Möglichkeiten zu unterscheiden von der Vermögenswelt, wo die Fragestellungen ganz andere sind, wo die Konzentration viel höher ist. Und ich würde ja sagen, aber wir werden das sicher im Detail dann diskutieren, dass das Modell Österreich, sage ich einmal, oder der Sozialstaat oder unser Institutionensystem in der Einkommenswelt relativ viel Gerechtigkeit schafft. kann dann diskutieren, woher das kommt. Und dass wir in der Vermögenswelt enorme Unterschiede haben, die aber zunehmend unsere Gesellschaften prägen.
Mhm. Es ist ja nicht nur eine Frage jetzt der quantitativen Verteilung, also dass wir im Bereich der Vermögen Konzentrationen haben, die in keiner Relation mehr stehen zum Rest der Gesellschaft und vor allem zu den Ärmsten, sondern Reichtum ist ja meistens auch konnotiert mit Macht, mit Einfluss. Können wir uns in einem demokratischen Rechtsstaat solche Vermögenskonzentrationen überhaupt leisten oder können wir uns die Reichen eigentlich leisten?
Grundsätzlich wäre ich versucht zu sagen nein, aber man muss ja in jeder Antwort differenzieren. Ich finde zunächst den Zugang sehr wichtig, dass es also nicht nur um die Frage sozusagen der Relationen in Vermögensverhältnissen geht. Dort kennen wir ungefähr die Relationen. Das reichste Prozent der Haushalte besitzt mehr als 40% des gesamten Vermögens, also nahezu so viel wie die restlichen 99%. Und deshalb habe ich auch den Slogan, der nach der Finanzkrise gekommen ist, wir sind die 99%, sehr gut gefunden, weil das sozusagen die Verteilungsauseinandersetzung ganz gut spiegelt. Also es geht nicht nur um diese materielle Verteilungsfrage, sondern es geht vor allem um Macht, wie Sie gesagt haben. Und die große Gefahr bei Vermögenskonzentration besteht ja primär dann für die Demokratie. Und das heißt, so eine zentrale Errungenschaft oder vielleicht neben dem Sozialstaat die größte zivilisatorische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, nämlich die Demokratie, ist damit in Frage gestellt durch ein anderes System, das man früher als Oligarchie bezeichnet hat, also die Herrschaft der Reichen. Und jetzt würde ich in Österreich noch nicht sagen, dass das sozusagen gibt, aber wir sehen in vielen anderen Ländern, dass es schon gibt. Also der Blick über den Atlantik reicht, um zu wissen, dass die Tech-Milliardäre sich eine Regierung halten, die zwar dann vielleicht trotzdem jeden Tag irgendein neuer Unsinn einfällt, aber im Wesentlichen ist es sozusagen oligarchisch getrieben, glaube ich. Das ist dieser Aspekt, über den man viel mehr nachdenken muss. Ist die Demokratie gefährdet? Ja, ich würde sagen, ist gefährdet. Und da muss man sich überlegen, was kann dagegen gehalten werden. Und ein Element, das aber schon dagegen gehalten werden kann unter diesen Verteilungs- und Machtgesichtspunkten, ist dann doch wieder die Einkommenswelt, weil die Einkommenswelt sozusagen die 99% stärkt. Oder man könnte auch sagen, der Sozialstaat, der sich ja an die 99% richtet grundsätzlich, das ist auch ein großer Vorteil des österreichischen Sozialstaates, dass er sich nicht nur an die 3% der Armen richtet, sondern an die 99%. Und der könnte in der Machtverteilung ein Gegengewicht sein zur Oligarchie. Und das heißt, es ist immer die Einkommenswelt und die Vermögenswelt gemeinsam zu denken, obwohl sie verschiedene Welten sind.
Und trotzdem, also Sie haben selber ja darauf hingewiesen, im Bereich der Einkommen ist Österreich relativ im internationalen Vergleich stets gut da. Also da herrscht keine allzu große Spreizung, aber im Bereich der Vermögen ist es anders. Jetzt haben wir in Österreich mittlerweile auch die Diskussion um Vermögensbesteuerung. Das ist natürlich ein Schlagwort, wo man sich alles Mögliche darunter vorstellen kann, sondern man müsste wahrscheinlich Vermögensbesteuerung auch nochmal differenzieren. Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, klar, Sie sind Finanzminister in einer Koalition, Sie haben Koalitionspartner, die von vornherein auch in den Regierungsabkommen so etwas wie Vermögensbesteuerung eigentlich ziemlich oder Erbschaftssteuer konkret ausgeschlossen hat. Aber was wären für Sie eigentlich die sinnvollsten Ansatzpunkte? Und ich sage gleich noch eines dazu, einen Gedanken, den Sie selber auch angestoßen jetzt in mir haben. Ein Staat, der sich allzu sehr auf Finanzierung aus Vermögen stützen würde, würde sich auch umso stärker abhängig machen von den Vermögenden. Mhm. Deshalb sozusagen diese 99%, wo man im Wesentlichen die Grundfinanzierung oder die Hauptfinanzierung des Staates sozusagen aus Einkommen generiert.
Mhm. Ja, also das sind beide Dimensionen, glaube ich, zu berücksichtigen. Das eine, diese Machtfrage und Demokratie und dann die Frage, wie ich den Sozialstaat sozusagen finanziere. Ich glaube, es ist eine Illusion zu meinen, dass in Österreich unter unseren Rahmenbedingungen wir Vermögenssteuern haben könnten, die die Oligarchie verhindern gewissermaßen, weil die müssten doch so hoch sein, nämlich die Vermögenskonzentration so verringern, dass gewisse Gleichheit in Bezug auf demokratische Grundprinzipien herrscht. Und Vermögenssteuern in dieser Größenordnung sind in Österreich alleine nicht umsetzbar. Das bräuchte man zumindest Europa dazu. Aber man muss ja auch bei den vermögensbezogenen Steuern stark differenzieren. Wir haben zum Beispiel eine im internationalen Vergleich jedenfalls nicht niedrige, eher im oberen Bereich befindliche Besteuerung von Vermögenseinkommen. Beziehe ich mich nicht nur auf die Kapitalertragssteuer, die ist auch im oberen Drittel, aber da gibt es eine Reihe von Ländern, skandinavische Länder, die noch höher sind, sondern ich beziehe mich auch darauf, dass wir dort eigentlich in den letzten, sagen wir, 20 Jahren große Fortschritte hatten, zum Beispiel in der Besteuerung von realisierten Vermögensgewinnen. Also wenn ich ein Grundstück kaufe und ich verkaufe es 10 Jahre später um den 10-fachen Wert, dann besteuern wir diesen Zuwachs, diesen Einkommenszuwachs. Das gibt's nicht in allen Ländern. Also da sind wir eher Vorreiter bei den Vermögenseinkommen. Das zweite ist die Vermögensübertragung, also die Vererbung oder das Verschenken. Da sind wir völlig Nachzügler, weil von den 27 Industrieländern 20 eine Erbschaftssteuer haben. Es gibt kein sachliches Argument gegen Erbschaftssteuern. Es gibt bei den Gerechtigkeitskonzepten wenig Argumente gegen Erbschaftssteuern, also Bedarfsgerechtigkeit, Chancengleichheit, wenn man so ein paar sozusagen Gerechtigkeitsprinzipien heranzieht, sprechen alle dafür. Es spricht eigentlich nur eins dagegen, das ist Statusgerechtigkeit. Also die, die schon immer bestimmend waren, sollen bestimmend bleiben. Also der alte Adel sozusagen oder wie immer. Das würde natürlich dagegen sprechen, weil die dort schränken. Aber sozusagen gibt es wenig Argumente. Deshalb glaube ich ja auch, dass eine Erbschaftssteuer früher oder später kommen wird, weil ich zumindest von meinem wissenschaftlichen Zugang glaube, wenn die Sachargumente so stark sind, na dann wird es dafür auch politische Mehrheiten geben. Jeder Liberale, jede Liberale muss für eine Erbschaftssteuer sein von den Grundprinzipien. Viele Liberale wissen es nur noch nicht. Alle Christlich-Sozialen werden für eine Erbschaftssteuer sein, alle Sozialdemokraten, alle Grünen. Also grundsätzlich die Mehrheit angelegt sozusagen in dieser Frage. Davon wieder zu unterscheiden sind eben Vermögensbestandssteuern, die bestimmt viel schwieriger umzusetzen sind. Auch technisch von der Umsetzung, auch in der Frage, kann man das alleine als ein Land machen oder nicht, weil Vermögensbestandssteuern gibt es kaum noch. Also ich würde alle drei Dinge dann in der Umsetzung ganz differenziert sehen, aber Fortschritt ist jedenfalls möglich in dieser Frage.
Aufs Gesamte gesprochen ist, und wenn man mal von der Vermögensbesteuerung absieht, das aktuelle Steuersystem in Österreich, ist das für Sie im Wesentlichen stimmig? Wo orten Sie den meisten Reformbedarf, vor allem im Hinblick auch nach der Frage der sozialen Gerechtigkeit? Mhm. Orten Sie hier Ungerechtigkeiten? Wo müsste nachjustiert werden?
Naja, grundsätzlich glaube ich ja, dass in einem Sozialstaat oder einem Wohlfahrtsstaat, mir gefällt eigentlich der Begriff Wohlfahrtsstaat besser, weil er ein bisschen umfassender ist und sozusagen mehr gesellschaftspolitische Überlegungen drinnen hat, dass in so einem Wohlfahrtsstaat die Einnahmen, die Steuer- und oder Abgabenseite insgesamt eigentlich gar nicht das Hauptinstrument für die Herstellung von Gerechtigkeit sein soll, sondern die Einnahmenseite ist dazu da, um sozialstaatliche oder wohlfahrtsstaatliche Leistungen zu finanzieren. Und die Verteilung der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen ist die Gerechtigkeitsmaschine. Ja, weil, ich weiß nicht, wenn jedes Kind den Anspruch auf einen Kindergartenplatz hat, ganztags und kostenlos, dann verteilt es massiv um in der Gesellschaft. Es profitieren vor allem die, die ökonomisch nicht stark genug werden, um den Kindern privat einen Kindergartenplatz zu finanzieren zu können. Die profitieren hauptsächlich. Das heißt, die Umverteilung im Wohlfahrtsstaat passiert eigentlich primär über die Leistungsseite und die Einnahmenseite soll die Finanzierung sicherstellen. Das heißt, ich muss ja nicht, ich bin immer skeptisch grundsätzlich, wir können im Detail würde ich es dann differenzieren gegenüber Robin Hood Steuern sozusagen, auch weil ich die Vorstellung habe, naja, der Wohlfahrtsstaat ist, den haben eigentlich die arbeitenden Menschen, egal ob selbstständig oder unselbstständig, und deren Angehörige für sich organisiert, er kämpft in sozialen Kämpfen. Und im Wesentlichen hat das Konzept immer darauf abgezielt, sich diesen Wohlfahrtsstaat auch selber zu finanzieren. Ja, und das ist bei uns die starke Ausprägung in Sozialversicherungsbeiträgen. Wir wollen eine Pensionsversicherung haben, weil wir glauben, dass die Menschen, die gearbeitet haben, im Alter ihren Lebensstandard halten sollen und finanzieren dann über Beiträge dann aber wieder die Zahlen, die halt gerade erwerbstätig sind. Und an sich halte ich das für ein vernünftiges Konzept jetzt in der großen Masse. Wir organisieren uns den Wohlfahrtsstaat, das haben sich die Arbeiterinnen oder die Beschäftigten erkämpft über Jahrzehnte und sie organisieren sich den auch selber. Und das solidarische Element besteht eben darin, dass wenn man sozusagen jung, gesund, erwerbstätig ist, und ich tue es jetzt ganz zuspitzen, noch keine Kinder hat, dann zahlt man immer in das System ein. Warum tun die das? Weil sie wissen, dass sie irgendwann krank werden, Kinder bekommen und alt werden und pflegebedürftig werden und in diesen Phasen wollen sie wieder herausbekommen. Es ist also gewissermaßen ein solidarisches System innerhalb einer Klasse, könnte man sagen. Dennoch glaube ich, dass die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates sozusagen von der Richtung her geändert werden sollte, weil eben ganz stark jetzt über den Faktor über Leistungseinkommen, des Faktors Arbeit finanziert wird. Und von der Steuerstruktur her brauchen wir zum einen mehr Beitrag der Vermögensseite, das haben wir eigentlich schon angesprochen. Und das Zweite, wir müssen diesen Nachhaltigkeitsaspekt in Bezug auf Naturverbrauch berücksichtigen. Also wir brauchen eine stärkere Ökologisierung unseres Steuersystems. Aber ich würde das nur als Ergänzung sozusagen zu einem grundsätzlichen System, wo sich die arbeitenden Menschen ihren Wohlfahrtsstaat selber finanzieren sehen.
Aus der Toolbox linker Politik fehlt jetzt eigentlich noch der Staat als tatsächlich als Wirtschaftskraft selber. Ist das, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, wir haben über die Einkommensfrage, über die Besteuerung gesprochen. Was ist mit diesem Faktor, der interessiert Sie ja auch wissenschaftlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Keynesianismus, dass der Staat als starker Akteur auftritt in der Wirtschaftspolitik. Ist das für Sie ein Leitprinzip Ihrer eigenen Finanzpolitik?
Ja, also ich glaube, wenn man so zurückblickt, sozusagen die letzten 100, 200 Jahre, dann hat sich ein gemischtes System, wo private Unternehmen auf Märkten konkurrieren und wo auf der anderen Seite ein solidarisch organisierter Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn jetzt genannt haben, wie die zusammenspielen und falsch wäre zu sagen, nebeneinander existieren, denn sie interagieren ja dauernd, aber wo man die Entscheidung trifft gesellschaftlich in der Demokratie sozusagen auch so abgebildet dann, dass Teile der Güter und Dienstleistungen, die wir gern konsumieren würden, nicht über Märkte vermittelt werden, sondern über den solidarischen Sozialstaat. Also wir sind der Überzeugung, dass ein Bildungssystem grundsätzlich gesellschaftlich organisiert werden soll, dass es nicht davon abhängen soll, wie hoch ist das Einkommen, in welche Schulen ich gehen kann, sondern die Schulen werden öffentlich bereitgestellt und alle haben sozusagen, ich weiß schon, es gibt auch Privatschulen, aber ich möchte das Grundprinzip sozusagen darstellen. Alle haben die gleiche Schulausbildung, das wirkt solidarisierend. Die verschiedenen Gesellschaftsschichten lernen einander besser kennen. Also das heißt, diesen Teil wollen wir aus der Marktvermittlung herausnehmen und das könnte man jetzt fürs Gesundheitssystem, fürs Pflegesystem, zum Teil jedenfalls fürs Wohnen, das ich auch für ein Grundbedürfnis halte, oder ich meine, wie soll man Wohnen nicht für Grundbedürfnis halten? Man kann sich nicht entscheiden, nicht zu wohnen. Ja?
Und das ist ein Menschenrecht noch dazu.
Genau, ja. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass manche Teile besser nicht über den Markt vermittelt werden oder großteils nicht über den Markt. Auch im Gesundheitssystem gibt es private Leistungen und andere wieder doch, weil die Frage, wie eine Schiene produziert werden soll, ich glaube nicht, dass sich der Staat da einmischen soll, sondern das können private Unternehmen entscheiden und unsere Unternehmen, die Föst, sind zum Glück so toll in der Schienenerzeugung, dass sie das Ding weltweit verkaufen können und hohe Wertschöpfung generieren.
Das klingt für mich eigentlich so, als ob es in der ganzen Debatte um den Wohlfahrtsstaat oder auch um den Sozialstaat, dass das primär ein Problem der politischen Kommunikation ist, dass sozusagen die Kritiker oder die, die zumindest versuchen, politisches Kleingeld aus solchen Debatten zu ziehen, beständig insinuieren, es gäbe hier Ungerechtigkeiten, es würden jene, die leisten, die sozusagen durch Erwerbsarbeit Steuern zahlen, einen maßgeblichen Teil der Bevölkerung finanzieren, die sich dem entziehen. Warum gelingt das so schlecht zu vermitteln, das, was Sie soeben gesagt haben, dass in Wirklichkeit es geht ja nicht um, dass der Wohlfahrtsstaat weniger im Auszahlen von Unterstützungsleistungen besteht und das Geld von anderen genommen, sondern in der Schaffung von guter gesellschaftlicher Infrastruktur, nenne ich das jetzt mal, Gesundheitssystem, Bildungssystem und so weiter, von dem alle was haben. Ist das ein Problem der politischen Kommunikation primär oder
Ich glaube eigentlich, dass die Grundprinzipien des Wohlfahrtsstaats in der Bevölkerung viel stärker verankert sind, als die Kritiker wahrnehmen. Es gibt viele Umfragen, die sagen, wenn man ein besseres Gesundheitssystem haben will, muss man das zahlen, seid ihr bereit, höhere Beiträge zur Krankenversicherung zu akzeptieren, damit die Gesundheitsleistungen da sind, gibt es breite Mehrheiten dafür. Das ist für mich ein Hinweis darauf, die Bevölkerung ist bereit, sozusagen auch gewisse Lasten zu tragen, um sozusagen diese wohlfahrtsstaatlichen Leistungen auch zu bekommen. Also ich glaube, es ist sehr breit akzeptiert. Und ich glaube nicht, dass es in Österreich möglich wäre, sozusagen den Sozialstaat wirklich markant zu reduzieren. Allerdings muss man sagen, dass zum Beispiel Deutschland bis vor 25 Jahren einen ähnlichen Sozialstaat wie Österreich hatte und der in vielen Teilen deutlich schlechter heute ist, nicht zuletzt im Pensionssystem. Ich glaube, dass es im Wesentlichen zwei schwierige Herausforderungen für den Wohlfahrtsstaat gibt. Der einen Herausforderung muss man einfach sehr offensiv begegnen, und das ist der Versuch, in den Wohlfahrtsstaat hineinzuspalten und zu sagen, die Ausländer bekommen nur heraus und wir haben lauter Zuwanderungen den Wohlfahrtsstaat, und die Österreicher, die jetzt bewusst sozusagen hier polarisieren, müssen das alles zahlen. Das stimmt ja von den Fakten her überhaupt nicht, aber das Problem bei dieser Frage ist ein bisschen, dass der Wohlfahrtsstaat ja in allen Nationalstaaten eben im Nationalstaat entstanden ist. In Schweden hieß das sogar im Volksheim Schweden. Also es war ein nationalstaatliches Konzept gewissermaßen in der Bevölkerung, die da ist. Und deshalb ist es schwierig sozusagen hier, ist es sehr gefährlich, so wollte ich eigentlich sagen, da hineinzuspalten in dieser Frage Inländer, Ausländer. Und da muss man irrsinnig aufpassen. Und das heißt für mich, das könnte man dann weiter diskutieren, aber ich glaube, der zentrale Ansatzpunkt ist, dass ein Wohlfahrtsstaat, der mit diesem Problem umgehen will, ganz stark auf die Integration von Zugewanderten ins Erwerbsleben zunächst und damit in die Einzahlungsseite und zum Zweiten in die Demokratie und Gesellschaft, Integration in die Demokratie achten muss. Also das Integrationskonzept ist entscheidend unter diesen Gesichtspunkten, dass der Wohlfahrtsstaat aufrechterhalten werden kann. Das Zweite ist, und das knüpft dann schon an dem an, woran ich im Moment auch arbeite, konkret, gerade die für den Wohlfahrtsstaat sind, müssen auf seine langfristige Finanzierbarkeit achten. Also man darf nicht in die Falle hineintappen, wir weiten das dauernd aus und haben die Finanzierbarkeit nicht im Kopf, weil das ist das Einfallstor für die Neoliberalen. Die sagen, das ist nicht mehr finanzierbar und deshalb müssen wir Leistungen kürzen. Und das ist schon eine gewisse Gefahr. Wir haben, glaube ich, zu wenig auf die Finanzierbarkeit des Sozialstaates geachtet. Und da haben sich die Befürworter des Wohlfahrtsstaates auch ein bisschen zu wenig zugetraut. Wir müssen im Bereich Pensionsfinanzierung, im Bereich Pflegefinanzierung, im Bereich Gesundheitssystemfinanzierung viel mehr darauf achten, dass das eben finanzierbar bleibt. Das ist jetzt nicht schön ausgedrückt. Und das hat zwei Aspekte aus meiner Sicht. Man muss auf der einen Seite für Effizienz in diesen Systemen sorgen. Wer für einen starken Sozialstaat ist, muss dafür sorgen, dass der sehr effizient ist, dass dort nichts verschwendet wird. Und wir haben viel Verschwendung im Gesundheitssystem. Ja, wenn ich an die Spitalstruktur denke, wo wir sozusagen überhaupt keine Koordination der Spitäler haben oder Großgeräteanschaffung bei den Spitälern, da sind ganz viele Ineffizienzen drinnen. Alle, die für gutes solidarisches Gesundheitssystem sind, müssen schauen, dass diese Ineffizienzen herauskommen, weil sonst geht es ans Eingemachte sozusagen bei den Leistungen. Und das Zweite ist, wir dürfen eben den Sozialstaat nicht über Verschuldung finanzieren, weil dann kommen wir in Probleme. Sozialstaatliche Ausgaben sind laufende Ausgaben für Personal oder im Wesentlichen für Personal oder für Transfers, und die müssen immer über Abgaben finanziert sein, um nicht langfristig in Probleme zu kommen. Und das heißt, jeder, der für den Sozialstaat ist, muss bereit sein, eine hohe Abgabenquote zu akzeptieren, und das traut man sich oft nicht zu sagen. Eine hohe Abgabenquote ist die Voraussetzung für einen guten Sozialstaat. Also ich sehe diese zwei Gefahren sozusagen, für diesen beiden Gefahren kann man aber begegnen, wenn man sozusagen fortschrittliche Politik macht, aber man muss das auch tun.
Nun sind Sie ja auch, wenn man im OPAC der Uni Wien schaut, breit vertreten als Wissenschaftler. Es gibt viele Publikationen, die mit Ihrem Namen verbunden sind. Zum Beispiel Ihre Dissertation setzt ja makroökonomisch an, über Europa. Wie gehen Sie damit um, dass Sie jetzt auf der einen Seite das Wissenschaftlerherz in Ihnen schlägt, was makroökonomisch denkt, was weiß, was eigentlich auf europäischer Ebene passieren müsste, und jetzt sind sie in konkreter österreichischer politischer Verantwortung und können eigentlich vielleicht nicht so, wie sie gerne als Wissenschaftler wollten. Was macht das in Ihnen? Wie gehen Sie damit um?
Darf ich mich an die Frage gleich anhängen? Ich habe Sie auch wahrgenommen als in Ihrer Zeit, als in, wo Sie in der AK tätig waren, dass Sie durchaus im Sinn auch pluraler Ökonomik gewirkt haben. Und also sozusagen alternative ökonomische Ansätze wie feministische Ökonomie zum Beispiel auch sozusagen gefördert haben. Jetzt sind Sie sozusagen in der etablierten Politik angelangt. Stehen Sie da in einer Spannung? Gelingt es Ihnen hier auch sozusagen alternative ökonomische Ansätze hier auch sozusagen in den politischen Diskurs, in die Verhandlungen einzubringen? Oder bleibt das sozusagen auf der Ebene der Wissenschaften und des wissenschaftlichen Diskurses?
Also ich glaube, ich profitiere in der jetzigen Funktion, die für mich ja ganz neu ist. Ich bin ein Jahr Politiker und war vorher 38 Jahre lang Wissenschaftler. Profitiere ich irrsinnig von meinen wissenschaftlichen Arbeiten. Ich vertrete auch die gleiche Meinung sozusagen. Ich meine, die Meinungen haben sich auch in den 38 Jahren zuvor immer wieder angepasst an die Herausforderungen klarerweise. Es gibt ja diesen schönen Spruch von John Maynard Keynes, wenn sich die Umstände ändern, dann ändere ich auch meine wissenschaftliche Meinung dazu, weil die Wissenschaft muss sich an den Herausforderungen, an den Fragestellungen gesellschaftlichen orientieren, also in dem Sinn Anpassung. Aber ich habe in meine Grundsatz, meine Gerechtigkeitsvorstellungen und das, die wissenschaftlichen Grundpositionen, die gleichen wie sozusagen in den letzten Jahrzehnten, profitiere sehr stark davon. Weil man, glaube ich, wenn man die Vorstellung hat, dass Politik auf zwei Dingen basieren muss. Zum einen, sie muss faktenorientiert sein, an den wissenschaftlichen Analysen orientiert sein. Und zum zweiten, sie muss ein klares Gerechtigkeitskonzept haben. Dann kann man nur davon profitieren, wenn man sich mit den Fakten beschäftigt, weil dann kann man die hineinspielen. Man darf allerdings nicht die Illusion haben, wie vielleicht viele Expertinnen und Experten haben, wir sehen irgendein Problem, dann überlegen wir uns, ja, wie ist die empirische Grundlage, was gibt's an Literatur dazu, dann können wir die Lösung und dann wissen wir, wie wir sozusagen von dieser wissenschaftlichen Grundlage zur Lösung des Problems kommen. So funktioniert Politik nicht immer. Also wir bemühen uns, das immer auf die fachliche Ebene zu bringen, aber wir haben natürlich unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte. Also der zweite Teil unterscheidet sich ganz stark zwischen konservativen, liberalen und Sozialdemokratinnen bei uns, klarerweise in der Regierung. Man muss dann versuchen, Kompromisse sozusagen zu schnüren. Das gelingt, glaube ich, dieser Regierung bislang ganz gut. Aber der Kompromiss ist nicht notwendigerweise die gerade Linie sozusagen von der Empirie zur Lösung des Problems, sondern da gibt es viele Umwege und dann gibt es Abtäusche und alle diese Dinge. Also man muss schon aufs politische System auch Rücksicht nehmen. Aber ich finde, es ist ein großer Vorteil, wenn man sozusagen aus langjähriger wissenschaftlicher Erfahrung gegen Ende seines Erwerbslebens noch in die Politik kommen kann.
Es gibt natürlich innerhalb der Koalition, das haben Sie angesprochen, Differenzen ideologischer Natur und so weiter. Gibt es auch Gemeinsamkeiten im Gerechtigkeitsdiskurs, wo man sagt, da kommen wir wirklich gut miteinander weiter? Oder ist es doch großteils ein hartes Ringen um den Kompromiss, der ja an sich etwas Gutes ist, ja, in einem pluralistischen Demokratie?
Naja, zunächst glaube ich ja, dass an sich die Parteien in den Kompromiss eingeübt sind, aus ihren Traditionen heraus, ja. Ich glaube, dass es nach wie vor sozusagen die zweite Republik in Österreich oder das Modell Österreich, wenn man so sagen würde, wie Österreich vom Armenhaus Europas zu einem der reichsten Länder der Welt wurde, das wir nach wie vor sind, das ist eigentlich der Kompromiss, der Klassenkompromiss, könnte man sagen, der sozusagen sich da entwickelt hat und den man dann Sozialpartnerschaft genannt hat, wie auch immer. Und an sich sind die Parteien eingeübt in diesen Kompromiss, glaube ich, grundsätzlich. Allerdings ist es so, dass sie schon ganz unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte vertreten. Und ich finde, das muss man schon auch ausdiskutieren, ja, weil ein Kompromiss, der nicht vorher die Unterschiede diskutiert, der ist auf die Dauer brüchig. Den wird es dann irgendwann nicht mehr geben. Aber wenn man zuerst sozusagen die Unterschiede diskutiert, Zugänge und dann sich überlegt, wo sind die Schnittmengen, dann ist der Kompromiss, glaube ich, fester und kann Bestand haben. In dem Sinn finde ich es eben gar nicht so schlecht, dass es unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte gibt, solange es gelingt, den Kompromiss zu organisieren. Und ich glaube, diesen drei Parteien gelingt es jedenfalls. Es würde auch gelingen, wenn als vierte Partei die Grünen dabei wären. Wird genauso der Kompromiss gelingen. Mit den Freiheitlichen wird er nicht gelingen, weil dort ganz andere Zugänge sind. Und zwar grundsätzlich andere, nicht nur in den Gerechtigkeitskonzepten, sondern ich meine, demokratische Parteien können grundsätzlich nicht akzeptieren, dass Rassismus sozusagen ein verhandelbares politisches Konzept ist. Das mag im Detail immer wieder Anpassungen auch bei den demokratischen Parteien gehen, aber da geht es um ganz anderes. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, wenn ich schon bei diesen Unterschieden sozusagen zwischen den vier Parteien und der FPÖ bin. Wenn der Kompromiss funktionieren soll, dann braucht es die Bereitschaft, sozusagen zumindest eine gewisse Orientierung an Stabilität zu haben. Also Stabilität, die durchaus mit Dynamik verbunden, aber ein stabiles System als Ziel zu haben. Als Ziel zu haben, dass in einer Gesellschaft nicht Angst vorherrscht, sondern Sicherheit oder im besten Fall Hoffnung, ja, das vertreten ja die Freiheitlichen gar nicht als politisches Konzept. Deren politisches Konzept ist ja genau das Gegenteil, für Instabilität zu sorgen, für Angst zu sorgen, für Unsicherheit zu sorgen, weil man damit die Gesellschaft spalten kann. Und das, glaube ich, unterscheidet sozusagen diese vier Parteien von den Freiheitlichen. Aber die vier haben ja eine breite Mehrheit, zwei Drittel Mehrheit in Österreich, und deshalb bin ich zuversichtlich für das, trotz aller Herausforderungen für unsere Gesellschaft.
Das heißt, die größte Gemeinsamkeit oder Einigkeit, nicht nur in der Koalition, sondern wenn wir auch noch die Grünen dazu nehmen, besteht, liegt eben in dieser Kompromissbereitschaft und Kompromissfähigkeit.
Ja.
Gar nicht so sehr auf der inhaltlichen Ebene, aber eben auf der Bereitschaft, sich selber auch zu relativieren und zu sagen, wir ringen um eines höheren Wertes wegen sozialer Friede, Stabilität, um einen redlichen Kompromiss.
Ja, das ja. Sehe ich genauso.
Zum Ende hin fragen wir immer unseren Gast, was wären denn zwei, drei Ratschläge, die man aus diesem Gespräch für die Hörerinnen und Hörer mitnehmen kann. Was würden Sie denn Leuten sagen, diesen zwei Dritteln, die vielleicht sagen, ich habe das Gefühl, so richtig gerecht ist die Gesellschaft, in der ich lebe, nicht mehr. Wie würden Sie denen begegnen?
Naja, ich würde ja glauben, die Antwort in einer Demokratie muss sein, du kannst nicht sagen, die Gesellschaft ist nicht gerecht und sagen, okay, das ist das Ende, ich beteilige mich deshalb nicht. In einer Demokratie muss man die Vorstellung haben, wenn man ein Ungerechtigkeitsgefühl hat, dann versucht man oder ist man verpflichtet, seinen Beitrag zu leisten, die Ungerechtigkeiten zu verringern oder abzubauen. Das heißt, das Verlangen an die Leute, die es kritisch sehen, und ich finde, Gerechtigkeitsfragen sollen ja kritisch diskutiert werden, aber das Verlangen muss sein, du musst dich gesellschaftlich engagieren, damit die Gesellschaft gerechter wird. Also es ist die Verpflichtung, finde ich, für alle Bürgerinnen und Bürger zu einer gerechten Gesellschaft selber beizutragen und nicht darauf zu warten, dass irgendwer das richtet, weil das ist ja eine Vorstellung, eine antidemokratische Vorstellung. Jemand, der da oben sitzt, egal wie er hinaufgekommen ist, der ist dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft gerecht wird. Nein, in einer Demokratie sind die Bürgerinnen und Bürger verantwortlich dafür, dass die Gesellschaft gerecht wird, und das bedeutet, ich muss mich engagieren. Wo ist dann, das muss ja nicht in politischen Parteien sein, das kann in NGOs sein, wo auch immer, aber man muss sich engagieren für die gerechte Gesellschaft. Also so würde ich das zurückgeben, sozusagen.
Also ganz im Sinn dessen, was, glaube ich, John F. Kennedy mal gesagt hat, frag nicht, was die Gesellschaft oder der Staat für dich tun kann, sondern frag dich, was du beitragen kannst.
Genau, alle, die sozusagen das Gefühl haben, sie können beitragen, sie tun es auch, die haben aber dann natürlich schon die Erwartung, und die muss auch erfüllt werden, dass die Gesellschaft es zurückgibt. Ja, also ich würde dann Kennedy erweitern, wenn du bereit bist, für die Gesellschaft zu engagieren, dann wird dir die Gesellschaft auch was zurückgeben.
Das sagt Markus Marterbauer, Bundesminister für Finanzen. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn auch Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Alle weiteren Folgen dieser Staffel gibt's natürlich bei jedem guten Podcast-Träger und bei ksoe.at im Netz. Vielen Dank fürs Zuhören. Für dieses Mal sagen Henning Klingen,
Markus Schlagnentwelt.
Vielen Dank für die Einladung, Markus Marterbauer.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.